Herr Hammer, wir, die wir solche Reisen nicht unternommen haben, sind natürlich sehr daran interessiert zu wissen, was ist Ihnen genau passiert? Wie war das, als Sie das erste Mal oder die ersten Male überhaupt nach Amazonien gereist sind und zu den Stämmen gekommen sind, die sozusagen keinen Kontakt jemals mit Fremden hatten? Wie war das? Erzählen Sie uns das doch bitte ganz ausführlich.
Dann erzähle ich am besten die Geschichte, wie wir zu den Zuruha kamen. Eine indigene Gruppe, die bis dahin im Urwald Amazoniens lebte, ohne großen Kontakt. Die hatten erst kurze Zeit vorher Kontakt bekommen mit Missionaren, brasilianischen. Und wir waren die ersten Europäer, die versuchten, dorthin zu kommen. Wir waren Monate unterwegs, bis wir überhaupt in das Gebiet kamen. Und mit brasilianischen Flussdampfern. Und hatten unser Kanu dabei. Das haben wir dann benutzt, um 2-3 Wochen flussaufwärts zu fahren, um in die Gegend zu kommen, wo wir wussten, dort leben diese Zuruha. Und wir haben dann ein Lager gebaut, Kanu verstaut, versteckt auf der gegenüberliegenden Uferseite und sind dann losgelaufen. Meine Frau vorne weg mit Machete und ich hinten mit dem Gepäck, was wir schleppen mussten. Und nach einer gewissen Zeit, das war wirklich Glück wie ein Lottogewinn, mitten im Urwald auf einmal höre ich meine Frau laut schreien, guck hoch und da sehe ich, wie 4 rot bemalte, nackte Männer vor ihr stehen. Das waren die Zuruha, die ihre Waffen, ihre Pfeil und Bogen auf den Boden legten, um meiner Frau zu zeigen, dass sie in guter Absicht mit uns Kontakt gesucht haben. Ja, und ich habe ihnen dann versucht klarzumachen, obwohl, wie gesagt, zu dem Zeitpunkt es kaum keinen einzigen Menschen gab, der die Sprache sprach. Die Missionare vielleicht ein paar Worte, aber wir sprachen auch nicht die Sprache, haben uns aber trotzdem verständlich gemacht. Ich habe ihnen gesagt, dass ich Interesse habe, in ihr Wohnhaus, in ihre Hütte zu gehen. Die Maloka, wie sie genannt wird, ist ein großes Haus und da lebt das ganze Volk drin.
Wie haben Sie ihnen das denn klar gemacht, dass Sie das machen wollten?
Ich kannte vielleicht 2 Worte aus dieser Sprache, wie Hütte heißt. Und ich habe ihnen klargemacht, dass wir von dem Volk der Europäer wären und von weit her kommen und ihre Stammesgemeinschaft besuchen wollen.
Das haben Sie dann mit Gesten gemacht?
Ja, Gesten und mit, wie gesagt, 3 Worte, da konnte ich das klar machen. Die haben uns dann mitgenommen, da sind wir 3 Tage durch den Urwald, was unwahrscheinlich anstrengend war. Die hatten jeder Gepäck dabei, ungefähr 30 bis 50 Kilo hat jeder getragen. Und zwar waren die ja die 4 Männer auf der Jagd gewesen, hatten viel Wild erbeutet und wollten das jetzt mit in ihre Stammesgemeinschaft bringen. Ja, und dann waren wir unterwegs von morgens bis abends nur am Laufen durch den Wald. Und den letzten Tag hat mir noch einen Freundschaftsdienst erwiesen. Er hat seine Blasrohr, die sind ungefähr fast 3 Meter lang, gegeben. Ich soll es tragen, weil er so viel Gepäck hat. Und das habe ich natürlich dann nicht ablehnen können und habe das dann noch zusätzlich zu meinem Gepäck getragen. Und das war der Horror, mit so einem langen Teil da durch den Wald zu gehen. Wir kamen abends an in diese Maloka, in diese Hütte. Und es war beeindruckend, es war wie eine Reise auf einen anderen Stern. Eine riesengroße Hütte, wie eine Markthalle fast so groß, vielleicht 20 Meter hoch und riesig breit. Und da leben die ganzen 140 Personen nach Familien getrennt mit Hängematten. Jede hat ein eigenes Feuer, und aber sonst nicht abgeschirmt, offen. Und wir kamen dann da rein. Und das Beeindruckende ist eben auch typisch für die sogenannten Indianer, nicht wie hier sich die Leute vorstellen, Riesentumult und Geschrei, ganz im Gegenteil, es ging ganz ruhig ab, man hat kaum was gehört, die Leute haben uns nicht angeklotzt oder betatscht, sondern die haben uns respektvoll behandelt und wir haben Platz zugewiesen bekommen, da haben wir unsere Hängematten aufgehängt und dann haben wir dort für mindestens 2-3 Wochen gelebt bei denen. Das Problem war eben, wie gesagt, wir sprachen die Sprache nicht. Und trotzdem war das beeindruckend, wie wir uns trotz allem verständlich machen konnten.
Wie, wodurch?
Mit Gesten und die waren so clever und wir haben uns gut verstanden. Wir konnten sogar Späße machen durch Gesten und das hat wunderbar geklappt, weil das ist immerhin schon eine gewisse Gefahr, wenn man irgendwo hinkommt und so eine Gruppe, die mehr oder weniger unberührte Gruppe trifft und die Sprache nicht spricht, da können schnell Missverständnisse aufkommen und es kann auch gefährlich werden. Aber wir hatten guten Kontakt und wir haben das genossen, dort zu leben und haben dadurch viel erfahren. Zum Beispiel, die Tsuruha werden jetzt heutzutage genannt das Volk der Selbstmörder. Und das konnten wir auch selber feststellen. In der Zeit, wo wir waren, hat auch eine Person versucht, Selbstmord zu begehen. Und zwar trinken die da Fischgift, also Gift, was an sich zum Fischfang verwendet wird. Chimbu nennt sich das. Das sind Wurzeln, die werden im Wasser aufgelöst. Und dann kommen die Fische an die Oberfläche und brauchen nur noch eingesammelt zu werden. Und das trinken die dort, um Selbstmord zu begehen. Aber einige Personen überleben das dann immer wieder. Auch der in der Zeit, wo wir da waren, Selbstmord versucht hat. Aber es gibt viele Waisenkinder, die werden vom Rest des Stammes aufgezogen. Und das Ganze ist entstanden, das ist einmalig in der Kultur. Es gibt nichts Vergleichbares in der Welt. Vor ungefähr 100 Jahren sind zwei Stammesgruppen dort in dem Gebiet fast ausgerottet worden durch Kautschuksammler, also brasilianische Kautschuksammler. Und danach hat sich der Rest, der überlebt hatte, formiert zu einem neuen Stamm. Und die haben quasi eine neue Art von Glauben kreiert. Und der sieht so aus, dass jeder versucht, so früh wie möglich ins Jenseits zu seinen Verwandten zu kommen. Und das hatte eben zur Folge, dass sich ständig Leute umbringen, 15-Jährige, 20-Jährige, 40-Jährige. Die bringen sich um und da dachten wir, wir werden von dem Volk nichts mehr hören, weil die demnächst aussterben. Aber das ist nicht der Fall. Inzwischen haben wir erfahren, dass es ungefähr 200 gibt. Also es gibt mehr Leute, die nachkommen, wie die sich umbringen.
Hatten Sie Kenntnisse dieses Stamms vorher schon oder erst nachher?
Ich kenne zwar seit meiner Jugend, seitdem ich mich beschäftige mit indigenen Amazoniens, fast quasi alle Völker, die dort leben. Und weiß auch, wo Völker leben, die noch keiner so weit erkennt, wo man vielleicht vom Flugzeug aus Hütten gesehen hat oder sonst was. Oder wo Nachbarvölker erzählen, dass dort noch Leute leben. Von den Tsuruha hatte ich erfahren durch einen Bericht in Brasilien, wo erzählt wurde, dass Leute, Missionare, Kontakt mit diesen bekommen haben. Das ist eine Gruppe von Missionaren, die glücklicherweise nicht mehr missioniert, sondern die nennen sich CIMI. Das ist eine Organisation von ehemaligen Missionaren, die nicht mehr vorhaben, die Leute zu missionieren, sondern die unterstützen wollen, Kontakt machen, um denen zu helfen, zu überleben.
Also Sie hatten vorher Kenntnisse?
Ja.
Und als Sie da waren, wie sah denn Ihr Tagesablauf aus? Wie haben Sie denn mit den Leuten so interagiert?
Wir hatten ja auf der Reise dann einiges an Grundnahrungsmitteln mitgenommen, also nur wenig. Farinha, das ist Maniokmehl und vielleicht ein bisschen Reis hatten wir auch noch dabei. Aber im Großen und Ganzen mussten wir dann sehen, dass wir dort vor Ort auch was zu essen bekamen. So habe ich zum Beispiel gefragt, ob ich Maniok haben kann. Also das sind so Knollen, ähnlich wie Kartoffeln oder so, was die anbauen. Das sind nämlich Urwaldbauern, die zwar auch viel zur Jagd gehen, aber die haben große Felder. Ja, und dann zum Beispiel bin ich dann morgens mit zwei Mann auf diesen Maniok-Acker oder Feld gegangen und habe mir dann Wurzeln ausgegraben. Dann hatten wir dann für den Tag was zu essen. Meine Frau Marion und ich haben dann immer für uns extra gekocht und jede Familie kocht für sich. Und es gab immer was zu tun. Wir haben, meine Frau hat Filmaufnahmen gemacht, Video, und ich habe Fotos und alles aufgeschrieben, was ich dort erlebte. Und so hatten wir in den ganzen Tagen viel zu tun immer.
Gab es denn in dieser Zeit auch bestimmte Feste oder rituelle Veranstaltungen oder wie immer man das nennen soll?
Ja.
Also Sie haben die dann gesehen und wussten Sie gleich, was das war durch Ihre Vorkenntnisse? Oder haben Sie das irgendwie in Erfahrung bringen können, in der, wie soll ich sagen, Interaktion mit den Leuten?
Ja gut, also ich hatte jahrelange Kenntnis schon von den vielen, das kam durch die vielen Gruppen, die wir schon besucht hatten in den Jahren davor. Und so war das nicht ganz unbekannt. Bei den Zuru hatten wir das Glück, dass wir wirklich auch noch Tanzfeste miterleben konnten, die zufällig stattfanden. Und eine Geburt, das war auch beeindruckend. Abends, wir wussten nicht, um was es ging, aber alle lagen in den Hütten und plötzlich hatten wir gehört, wie ein Mann draußen singend um die Hütte gelaufen ist. Und kurz danach haben wir dann auch mitbekommen, dass dessen Frau nur wenige Meter vor der Hütte sitzend ein Kind gebar. Das war beeindruckend zu sehen, das mitzuerleben. Und die Nachgeburt wurde dann in Blätter eingepackt und der Frau tagsüber unter die Hängematte gelegt. Das ist bei denen so Brauch. Genaueres, warum jetzt zum Beispiel das stattfand, konnten wir natürlich nicht erfahren, weil wir die Sprache nicht sprachen. Wir haben das nur gesehen, registriert und durch die Erfahrungen, die wir hatten, konnten wir das ungefähr uns erklären, die Bedeutung. Wie gesagt, beeindruckend war auch zu erleben, wie jemand aus der Gruppe versucht, das war vielleicht, der wird so 40 Jahre alt gewesen, seinen Mann, Selbstmord zu begehen. Das war unaufgeregt, also da hat sich keiner groß drum gekümmert. Der Mann saß in seiner Hängematte und hat dann diesen Trunk zu sich genommen. Warum jetzt? Was die Ursache war, konnten wir natürlich auch wieder nicht erfahren. Aber das ist so quasi alltäglich, das ist ganz normal bei denen. Es gab einige sehr alte Leute, für so eine Gruppe vom Alter her 60, 70 und drüber, gab es einige Personen und die müssen sich aber selbst versorgen noch und werden, ich würde sagen, fast verachtet, dass sie nicht den Mut hatten und vorher schon ins Jenseits zu den Verwandten sind. Warum diese alten Leute im Gegensatz zu den anderen das nicht machen, konnte man natürlich nicht erfragen. Das wäre interessant gewesen zu wissen.
Und das haben Sie so interpretiert, dass die fast verachtet wurden? Oder woraus haben Sie das schließen können?
Nee, ich habe später dann, nach unserer Zeit, wir waren ja wie gesagt so die ersten Europäer, wahrscheinlich die ersten, die dorthin kamen. Aber danach sind ja dann noch Ethnologen hin und über die Jahre. Und auch Missionare, die versuchten, die zu missionieren, was aber schiefgelaufen ist. Wenn die Missionare ihnen was erzählen wollten vom Jenseits, dann sagten die, fast alle von uns waren schon dort auf ihren Selbstmordversuchen. Die erzählen dann von der Reise dorthin zu den Verwandten oder auf dem Weg, was ihnen passiert. Und die kommen dann wieder zurück und erzählen, sie waren dort. Und also die Missionare hatten bis jetzt wenig Erfolg da.
Also dieses Wissen haben Sie sich aber erst nachher aneignen
können. Ah ja, genau, ja. Das wollte ich erzählen. Danach habe ich, wie gesagt, mit Ethnologen und mit Leuten von Simi gesprochen und dann jetzt kam danach, die Jahre, kam dann ein besseres Bild zustande. Man kann heute schon, weiß man, um was es da geht und was die Bräuche zu bedeuten haben.
Wenn Sie sich nochmal in die damalige Zeit zurückversetzen, gab es bestimmte Situationen, wo Sie richtig darunter gelitten haben, nicht mit den Menschen sprechen zu können, keine gemeinsame Sprache zu haben, weil die Gesten dann zu wenig waren?
Ja, das auf jeden Fall. Ich hätte natürlich lieber genau gewusst, was die bestimmten Bräuche da, was für einen Sinn die haben. Aber es ist so, ich habe das eben so hingenommen. Dafür war das eben eine Gruppe, die bis dahin quasi unbekannt war. Und das war so beeindruckend, sowas zu erleben, weil, wie gesagt, die meisten indigenen Gruppen Brasiliens, die sind so integriert in die Gesellschaft, dass man sie kaum noch als solche erkennen kann. Und die verlieren ihre Sprache, die verlieren ihre Bräuche. Und da war eben die Möglichkeit, nochmal so eine Gruppe zu erleben, die wirklich noch traditionell lebt, ohne Kontakt. Und das war schon beeindruckend. Dafür nehme ich auch in Kauf, dass ich mich nicht perfekt unterhalten kann. Und mich stört es nicht so weit, weil ich bin so weit Völkerkundler, das führt bei mir so weit, also mir würde es auch reichen, aus der Ferne das zu beobachten, ohne die Leute stören zu müssen. Ich will das dokumentieren, mir macht es Freude, das zu sehen, zu dokumentieren und zu erhalten, soweit es möglich ist. Also ich muss da nicht vor Ort wirklich sein und Freundschaft schließen, sondern mir reicht es zu beobachten.
Hatten Sie den Eindruck, dass die Menschen an Ihnen beiden Interesse hatten?
Ja, das hatte ich schon. Wir haben uns so gut verstanden, dass sie uns aufgefordert haben, dort zu bleiben. Und wenn wir sagten, wir würden irgendwann vielleicht wiederkommen, also das erklärt haben, dass wir wieder weg müssen und wieder zurückkommen, dann haben die uns aufgefordert, große Hunde mitzubringen. Die hatten von den Missionaren erfahren, dass bei uns hier es so große Hunde gibt, die doppelt so groß sind wie die, die sie haben. Und die hätten sie gern gehabt. Wir hätten dort noch länger bleiben können, aber ich will diese Leute dann auch nicht überfordern. Wie gesagt, als Gast ist es besser, wenn man weiß, wann man auch zu gehen hat.
Waren die dann betrübt, als sie ihre Sachen zusammengepackt haben und
wieder weggegangen sind? Das möchte ich nicht sagen, betrübt. Das ist so eine große Gemeinschaft. Wir waren ganz unterhaltsam, mal was Neues, was anderes. Ja. Aber der Tagesablauf bei denen wird dadurch gar nicht gestört. Die Leute gehen aufs Feld, müssen aufs Feld gehen, kommen abends zurück und jeder hat seine Arbeit zu tun. Das war also nicht so außergewöhnlich.
Und das haben Sie schon erzählt jetzt, warum der Besuch bei den Suruhu am eindrucksvollsten für Sie gewesen ist, überhaupt auf all Ihren Reisen. Sie haben aber schon vorher, sagten Sie auch, Gruppen erlebt, die nicht ganz so abgeschieden gelebt haben, aber dennoch, mit denen hatten Sie ja auch keine gemeinsame Sprache.
Doch, also viele Gruppen, die ich besucht habe vorher, die gibt es immer einige Personen heutzutage, die Portugiesisch sprechen, also in Brasilien. Viele Gruppen, die so integriert sind, ist oft so, dass die ganze Gemeinschaft im Portugiesisch spricht und sogar das Problem hat, ihre eigene Sprache zu erhalten. Aber normalerweise, die Gruppen, die ich besucht habe, da ist es so, dass immer nur einige Personen, einige Männer meistens etwas Portugiesisch sprechen und so konnte ich mich dann fast überall einigermaßen unterhalten. Aber es gibt auch Gruppen, die eben so gut wie keinen Kontakt haben und da fehlt natürlich das Portugiesische ganz. Also da kann man sich nur mit Händen und Füßen unterhalten oder eben wenn man bestimmte Sprachkenntnisse hat von diesen Gruppen. Ich hatte früher mein Hauptinteressengebiet, das ist das Guyana-Gebiet Amazoniens, also an der Grenze Suriname, Brasilien. Und dort sprechen die Leute vor allem Karibik. Sprache und Dialekt Parukoto und Pianokoto und das waren dann Dialekte, die ich etwas gelernt hatte und konnte mich dann dort vor Ort auch unterhalten. Und das war dann so eine Mixtur aus dem Dialekt und Portugiesisch mit einigen Personen. So kann man sich verständigen. Ja, ich könnte stundenlang weitererzählen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Gruppen ich schon besucht habe und jede unterscheidet sich von den anderen. Das ist ja nicht so, dass die sich ähneln, sondern die sind sehr verschieden, schon in der Sprache, Kultur, alles. So gäbe es genug zu erzählen, Stunden und Tage lang.
Ja, reden wir doch mal darüber, über Feindseligkeit. Ist Ihnen das begegnet,
Feindseligkeit? Das passiert auch. Zwar selten ist es passiert, aber wir hatten vor einigen Jahren die Matis besucht, eine Gruppe im Grenzgebiet Brasilien-Peru. Und dort war der Kontakt verglichen mit anderen also recht schlecht. Deshalb waren wir nur kurze Zeit vor Ort und sind dann fast fluchtartig wieder abgehauen. Aber trotzdem hat es sich gelohnt. Ich habe Ethnografiker gesammelt und habe Fotos gemacht. Und sowas kann eben auch passieren. Aber im Großen und Ganzen waren die Kontakte immer ganz gut und hat sich gelohnt. Mein Hauptinteresse gilt ja schon immer, den letzten Jäger und Sammlern und da gibt es einige Gruppen, die in Brasilien auch noch als Jäger und Sammler leben, weil die Suruhu sind Urwaldbauern mit großen Feldern, aber diese Gruppen, die gar keinen Kontakt haben, auch heute noch, sind oft Jäger und Sammler. Die zu finden und aufzusuchen ist besonders schwierig, weil die sich ja nur wenige Tage an einem Ort aufhalten, keine Dörfer haben, sondern nur so Windschirme aus Palmblättern. Und dann unterwegs sind. Also die Gruppen interessieren mich besonders. Diese ganz urtümliche Lebensweise als Jäger und Sammler, eben, das ist das Hauptinteresse.
Und die haben Sie auch gefunden?
Wir haben auch Jäger und Sammler besucht.
Durch Zufall?
Nee, durch Zufall findet man gar nichts. Man muss genau wissen, wen und was man sucht. weil man dann oft Wochen unterwegs ist, um dann dorthin zu kommen.
Und was hat Sie da besonders interessiert?
Diese Lebensart, die ursprünglichste Lebensart, die es gibt, die auf der ganzen Welt mal typisch war für die Menschheit. Und dass die Lebensart ist, die am besten auch zu Menschen passt. Weil die Probleme, die die Menschen heute haben, fingen erst damit an, wenn sie sesshaft wurden und Ackerbauer wurden. Als Jäger und Sammler gab es diese meisten Probleme, die wir heute haben, eben noch nicht.
Welche Probleme meinen Sie damit?
Ja gut, Menschen sind im Allgemeinen, auch die Jäger und Sammler, nicht frei von Aggressionen. Aber zum Beispiel Kriege und sowas, das entstand dann vor allem durch das Sesshaftwerden, durch den Ackerbau, gab es dann die ersten großen Auseinandersetzungen, die richtigen Kriege mit vielen Toten. Und das ist bei Jäger und Sammler eben nicht der Fall, weil die keinen Besitz haben und keine festen Dörfer, die und ständig umherschweifen. Also das ist eine Lebensart, die die Welt so nicht zerstört hätte, wie es heute der Fall ist. Jäger und Sammler haben kaum negativen Einfluss auf die Umwelt.
Sind Sie mit den Jägern mitgegangen?
Wir waren auch zeitweise bei der Jagd, aber nicht im Großen, weil normalerweise stört man die Leute nur bei der Jagd. Die sind schon behende und fitter. Und so eine Jagd, das ist kompliziert. Also da einen Anhang zu haben von irgendwelchen Fremden, die daher stolpern, das bringt nicht viel.
Sie haben dann Kontakt gehabt mit denen, wenn die von der Jagd zurückkamen, mit dem, was sie da erlegt haben?
Ja, wir waren die letzte Jäger- und Sammlergruppe, die wir besucht haben, das sind die Awa Guajá, die leben im letzten großen Urwaldgebiet Nordostbrasiliens. Und sind dort auch die Letzten, die traditionell leben. Und wir hatten die staatliche Genehmigung, dort eine Gruppe aufzusuchen, die erst wenige Monate Kontakt hatte. Und das war schon ein Erlebnis, die zu besuchen.
Welche Erfahrung haben Sie denn gemacht vom Weltwissen der indigenen Bevölkerung? Was wissen die über die Welt, über die Vorgänge in Ihrem Land?
Ja gut, die isolierten Gruppen wissen nicht allzu viel, weil deren Welt ist sehr begrenzt auf das Gebiet, wo sie leben. Und die wissen dann höchstens, welche Gruppe Nachbarn 100 Kilometer oder was entfernt leben. Und meistens sind dann die Kontakte untereinander auch nicht so friedlich, also man meidet den Kontakt. Deshalb wissen die recht wenig. Aber um so mehr Kontakt zu bekommen, wie gesagt, mit Siedlern oder mit Funayen, da wächst auch das Wissen und auch das Interesse an der Außenwelt. Aber diese Isolierten, meistens meiden die den Kontakt, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und bis heute vor Ort immer noch passiert das laufend, dass Gruppen Indigenen, die keinen Kontakt haben, ermordet werden von Großgrundbesitzer, die da ihre Todesschwadronen da aussenden, um diese Leute zu töten, damit das Land kein Reservat wird und frei bleibt. Und deshalb passieren da ständig noch Morde.
Die letzte Frage ist, Sie haben ja gesagt, Sie hätten Ihre Besuche aufgegeben. Warum?
Da gibt es mehrere Gründe. Wenn wir unterwegs waren in den 40 Jahren, wie gesagt, wir haben ungefähr 7 Jahre in Amazonien verbracht, auf mehreren Expeditionen. Das ist schon besonders anstrengend. Wir waren dann oft allein im Urwald für Wochen, Monate und haben nur von dem gelebt. Wir haben Grundnahrungsmittel mitgenommen und sonst von dem gelebt, was wir im Wald gefunden haben oder was wir gejagt oder geangelt haben. Und das dann oft über Wochen, Monate. Das war zwar ganz toll und wie meine Frau auch sagt, die schönste Zeit in unserem Leben, dort im Urwald allein zu sein, nur mit Tierchen und auf der Suche nach irgendwelchen unbekannten indigenen Völkern. Aber das ist schon sehr anstrengend und mit der Zeit, wenn man das oft genug gemacht hat, verliert man so die Energie und man ist bequem geworden und vielleicht ein bisschen zu wehleidig. Man gewöhnt sich zwar wieder dran, ich könnte mir auch vorstellen, dass ich mich wieder dran gewöhne, aber zum Beispiel würde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr nach Brasilien reisen, weil was ich da erfahre und sehe, das ist zu enttäuschend und das möchte ich oft gar nicht erleben. Es kann sein, dass ich wieder mal irgendwo in den Urwald reise für nur wenige Wochen und weiß auch noch einige Gruppen, die ich besuchen möchte in anderen Ländern. Aber jetzt nach Brasilien werde ich wahrscheinlich nicht mehr reisen. Außer wenn was sehr Außergewöhnliches wäre, ich hätte die Möglichkeit, binnen kurzer Zeit zu einer ganz isolierten Gruppe zu kommen, die gerade Kontakt bekommen hat, würde ich natürlich wieder hinfahren.
Werner Hammer, vielen Dank.